Sexualität ist die intimste Form der Sprache. Deswegen kannst du auch in der Sexualität betrogen werden, du kannst belogen werden, du kannst ausgenutzt werden. Nur du für immer. Und das wird dann körperlich ausgedrückt in der Sexualität.
Die Vorstellung, die dadurch den Leuten suggeriert wird, wie Sex sein soll, ist ja einfach schon, dass es nichts mit irgendwie Beziehung und Liebe zu tun hat, sondern dass es einfach nur noch Lust und nicht mal mehr was mit Hingabe zu tun hat, sondern einfach nur noch Predigung ist.
Du kannst deine Jungfräulichkeit physisch nicht mehr zurückerhalten, aber du kannst sie geistig zurückerhalten.
Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit mir Linda. Wir haben heute ein Thema, das für viele, glaube ich, sehr polarisierend ist. Kein Sex vor der Ehe, beziehungsweise die kirchliche Moralvorstellung von Sex. Aber am Anfang wollen wir erstmal beten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, du hast uns alle ja geschaffen nach deinem Bild und Abbild. Du hast den Menschen die Fruchtbarkeit geschenkt, die Freude auch an dem Thema ja, Erotik oder Sexualität. Wir bitten dich einfach, dass du alle ja, Kräfte, die wir als Mensch geschenkt haben, die du uns als Mensch geschenkt hast, ja, in deinen Dienst nehmen, dass wir es für das Heil der Menschen, für das Heil der Mitmenschen, für unser eigenes Heil und vor allem aus Liebe zu dir leben und ausleben. So bitten wir dich um deinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Kein Sex vor der Ehe ist ja jetzt immer so ein, ich glaube, so ein altes Laster, was die Kirche so mitschleppt, beziehungsweise was man immer so, ja, das ist doch so alt hergebracht. Die Tassen gibt es übrigens bei Via Monastica.
Mhm. Wenn jetzt Tassen kaufen, den ich nicht trinke, aber das war jetzt nicht die Frage.
Nee.
Los geht's.
Nee. Genau, also ja, kein Sex vor der Ehe ist, glaube ich, so ein, für gerade auch für viele Katholiken, was so alt verstaubt, ja, so macht doch keiner mehr, da hält sich doch niemand dran. Warum ist das so?
Kein Sex vor der Ehe. Also ich hatte mal, damals SchülerVZ, ne? kannst du dich noch erinnern?
Ja, SchülerVZ und StudiVZ.
Auf jeden Fall, ja genau, und da gab es so Gruppen und diese Gruppen haben man sich definiert. Man konnte, glaube ich, aber nur in so und so viele Gruppen sein. Mhm. Ja, weil die ja standen auf der Startseite, auf den Profilseite, wo
und
auch
in
die,
der Gruppe wurde dann irgendwas geschrieben?
Nein, aber die standen auch quasi unter dem Profil, sodass man
welchen gesagt hat, okay, in welchen Gruppen
genau,
du bist, genau.
So da, und da hat man, gab es auch so Gruppen, wo quasi einfach nur Sätze draufgestanden waren, damit du das ein Statement gibst.
Ja.
Und da war ich auch in einer Gruppe, kein Sex vor der Ehe ist wie keine Hausaufgaben vor dem Abi, was natürlich damals, was man gedacht hat. Aber es ist halt so, das zeigt eigentlich ganz gut, was wir für ein Verständnis von Sexualität haben. Also oder auch oft, ich weiß gar nicht, ob es dann in Beziehungen wirklich so ist, aber was oft so in der Jugend mitschwingt. Also so nach dem Motto, du baust eine Beziehung, es muss im Bett gut laufen und dann läuft die Beziehung schon. Mhm. Das ist bei vielen, in vielen Köpfen so drin, ja. Ja, man muss vorher sich ausprobieren, weil dann weiß man ja nicht, ob man
zusammenpasst.
Ob man zusammenpasst. Ja. Und das besagt halt einfach, dass die Sexualität quasi fast wie das Fundament einer Beziehung ist. Und das stimmt nicht. Das Fundament einer Beziehung ist Freundschaft, tiefe Freundschaft, Herzensfreundschaft. Und dann ist es auch so, dass man natürlich das gleiche Interessen oder dass man gut miteinander auskommt, dass man sich lieben und miteinander leben lernt. Und dann als Ausdruck des Ganzen, als Ausdruck dieser Beziehung, ist die Sexualität sozusagen die Sahne oder die Kirsche auf der Sahne. Ja? Und es ist super und ich wünsche jedem, dass es super läuft in der Beziehung. Aber es ist nicht das Fundament, weil sonst müssten alle 90-Jährigen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht wissen, was 90-Jährige alles noch veranstalten können, aber da müssten die ja alle schon auseinander sein. Oder wenn Leute schwer krank sind, da müsste dich quasi jeder Mann oder jede Frau verlassen, wenn du schwer krank bist, weil wenn es dann immer läuft, dann ist halt so, dann ist die Basis dieser Beziehung zerbrochen. Und das ist, glaube ich, der Grundirrtum zuerst einmal, wenn wir über dieses Thema reden, dass die Leute denken, dass die Basis der Beziehung die Sexualität ist.
Ja.
Und das ist einfach krumm, ja.
Aber ich glaube auch, dass es sich dahin entwickelt hat, weil, also ganz früher war das ja Ehe, das war alles so vorgeplant, auch von den Familien irgendwie manchmal teilweise organisiert und so, da war das alles ja ein anderer Zeitgeist. Und man sagt ja immer so, man muss ja ein bisschen mit dem Zeitgeist mitgehen und die Kirche müsste ja mit dem Zeitgeist mitgehen Und trotzdem ist diese Moralvorstellung von kein Sex vor der Ehe ja nichts, was du einfach mal so ändern kannst. Also das ist ja, das hat ja einen Grund, warum das so ist. Also A, einmal, weil das nicht das Fundament sein sollte, aber auch B, weil du dich ja deinem einen Partner, den du dir dann aussuchst, schenken sollst oder ihr sollt ein Fleisch werden. Und oft ist es ja aber so, dass jetzt in diesem heutigen Zeitgeist das nicht so ist. Also dass das auch sowohl Frauen als auch Männer meistens mehrere Partner haben, wechselnde Partner haben, dass Sexualität irgendwie so ein Mitding geworden ist. Das ist, hat nichts mehr mit in der Beziehung leben zu tun, sondern es ist halt einfach so ein, ja, ist halt geil, macht man halt. So, also es fängt im Jugendalter an und zieht sich ja bis ins Erwachsenenalter. Also teilweise ja, auch Ehen, die auseinandergehen, wo dann die einzelnen Partner plötzlich völlig eskalieren und dann nochmal ihren zweiten Frühling erleben und dann irgendwie gefühlt ja, 100 wechselnde Partner haben, jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber weil, warum ist es so? Weil die Leute Sex mit Liebe verwechseln.
Nein, ich glaube, dass es immer schon war. Also das alte Rom war jetzt auch nicht gerade
ja, natürlich. Brüde.
Auch in christlichen Kulturen gab es das immer schon. Man muss halt ehrlicherweise sagen, es ist, ja, es ist ein Unterschied. Also man muss vielleicht erstmal, fangen wir mal so an, die Kirche möchte ja nicht etwas verbieten. Das ist, glaube ich, der Grundirrtum. Und ja, es gab sehr skrupulöse Zeiten und es gab sehr problematische Zeiten. Aber die Kirche möchte nichts verbieten in dem Sinne, dass sie sagt, oh, da sitzen jetzt ein paar alte Prälaten irgendwo in Rom und denken sich, na, wir dürfen ja nicht.
Genau,
jetzt tun wir
können
wir
es euch auch nochmal
anschauen. Genau, das ist, kann schon sein, dass das manchmal ein Problem
ja,
darstellt.
Ja, aber das ist ja nicht der Ding, also das kommt ja nicht her.
Genau, das ist nicht der Grund. Sondern der Grund ist, dass die Kirche es ja gut meint und dass Jesus es auch gut meint. Und dass Sexualität in die Ehe gehört, hat unterschiedliche Gründe. Das hat erstens soziologische Gründe, ja, das hat auch Gründe, lustigerweise für den Schutz der Frau, weil kommen wir später zu, und es hat halt theologische Gründe. Ja. Fangen wir mal bei den soziologischen, bei den ganz einfachen Gründen an. Es ist halt so, dass aus jeder Beziehung ein Kind entstehen kann. Selbst wenn du noch so gut verhütest, gibt es ein Restrisiko, sage ich mal, für ein Kind. Das heißt, zur Sexualität gehört immer auch die Fähigkeit, Nachkommenschaft irgendwie zu erzeugen. Und das gehört natürlich in eine stabile Beziehung, in eine stabile Beziehung zwischen Mann und Frau. Da gehört es hin und das ist ein Grund. Ne? Ein anderer Grund ist natürlich einfach der, wenn du auf die Sexualität schaust, dann ist die Sexualität ja eine Sprache. Das heißt, du drückst was aus. Also wenn ich dir jetzt den Mittelfinger zeige, drücke ich was damit aus. Ja? Wenn ich dich umarme, drücke ich was damit aus. Das sind verschiedene Sprachen. Und Sprachen kann halt intimer werden und die Sexualität ist die intimste Form der Sprache. Deswegen kannst du auch in der Sexualität betrogen werden, du kannst belogen werden, du kannst ausgenutzt werden. Ja? Also da kann all das passieren, was in jeder Sprache passieren kann. Ich kann zu dir sagen, ja, mache ich und dann mir im Hintergrund denken, nee, mache ich nicht. Ja. Und das ist eben das Innerste, was wir glauben, dass die Sexualität eine tiefe Sprache ist, eine der tiefsten. Ja? Und in dieser tiefsten Sprache drücke ich etwas aus. Und wenn jetzt bei Frauen ist es nochmal viel krasser, weil Frauen ja quasi in dieser ausgeliefert sein, sich ganz öffnen sozusagen dem Mann gegenüber, sagen, und der Mann dann auch, du, ja, ich sag ganz ja zu dir, ich liefere mich dir körperlich ganz aus. Und dieses Ja, wenn ich dann sage, nee, aber das ist nur für heute Abend, ist eine Lüge. Also sprich, das ist ungefähr so, wie wenn ich jemanden, plus viel schlimmer, wenn ich jemanden umarme und dann sage, eigentlich möchte ich ihm ein Messer reinräumen oder ich mag den eigentlich überhaupt nicht. Ne? Das ist so was wie eine Lüge. Das ist aber jetzt auf einer sehr oberflächlichen körperlichen Weise. Und in der tiefsten körperlichen Weise ist die Sexualität halt eine Sprache. Und wenn ich mich ganz öffne, wenn ich ganz ja zu jemandem sage, müsste ich eigentlich schon vorher zu ihm gesagt haben, du und nur du für immer. Also auf Deutsch gesagt, die Ehe. Ja, und natürlich ist es heutzutage ein Problem, weil heutzutage ist es so, dass Hochzeiten so irre kompliziert sind, weil sie so viel Vorbereitung brauchen. Aber eigentlich besagt ja die Hochzeit nur, ja, ich sag ja zu dir, nur, also fürs ganze Leben.
Ja.
Ja, und nur du für immer. Und das wird dann körperlich ausgedrückt in der Sexualität. Und deswegen gehört es auch einfach logisch in die Ehe. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt. Theologisch ist es natürlich auch so, dass wir eine Würde haben in unserer Sexualität, eine große Würde. Ja, die kann Gott immer wieder erneuern. Das ist das Starke. Also sei ich zum Beispiel, ich erzähle immer diese Sachen von Kristalina Evert. Das ist von Jason Evert, ist so ein Theologie des Leibes-Typ, der so viele Vorträge über dieses Thema hält. Und Kristalina Evert, die war so ein richtiges Highschool-Girl, sehr, sehr schön, sehr, sehr hübsch. Und die hat, keine Ahnung, sich rauf und runter geschlafen. Und dann kam auf einmal der Einbruch des Glaubens. Dann hat sie gesagt, oh Gott, ich möchte eigentlich meinem zukünftigen Ehemann jetzt nicht meinen Scherbenhaufen bringen, sondern ich möchte eigentlich ihm zeigen, dass ich für ihn da bin. Ja? Und dass ich mich irgendwie aufbewahrt habe für ihn. Und dann hat sie ja gesagt, okay, und dann hat sie das einfach erneuert und hat gesagt, okay, Herr, jetzt starte ich neu mit dir. Und hat immer, wenn sie dann, weil die Typen wussten ja, wer sie ist, immer wenn sie jemanden ausgeschlagen hatte, hat sie das aufgeschrieben, hat es in so einem Briefkuvert und hat das dann ihrem Ehemann zur Hochzeit geschenkt. Aber nicht jetzt, das ist natürlich schon ein bisschen kitschig, aber was dahinter steckt, ist halt einfach das Faktum, Gott kann immer neu anfangen. Das heißt, auch wenn du als Frau, als Mann dich unter Würde verkauft hast, das hinterlässt ja Spuren, ja. Oder auch wenn du quasi irgendwelche Sachen erlebst, dass sie nicht gut sind, das kann Gott immer wieder, du kannst immer wieder neu anfangen. Es ändert nichts an deiner Würde. Du kannst natürlich das verkratzen und zerschütten, aber Gott kann es immer wieder neu machen. Ja?
Du kannst deine Jungfräulichkeit physisch nicht mehr zurückerhalten, aber du kannst sie geistig zurückerhalten.
Und das ist etwas, was wichtig ist. Aber ich hoffe, es ist verständlich, was ich sagen möchte. Nämlich, dass das eigentlich eine innere Logik ist dessen, was ich da ausdrücke, dass es in die Ehe gehört.
Ja.
Ist es leicht? Nee.
Nee. Na, vor allem als Jugendlicher, wenn du dich anfängst zu entdecken, wenn du anfängst, gerade ich glaube als Mann vielleicht noch schwieriger als Frau, weil es da einfach ja, physisch nicht wirklich einen Widerstand gibt. Also du kannst dich nicht wirklich dagegen wehren, dass da Sexualität passiert. Das ist als Frau ja nicht so. Da passiert nicht einfach irgendwas mit deinem Körper, was du nicht kontrollieren kannst. Aber gerade als jugendlicher, junger Mann, was auch immer, hast du ja gar nicht die Wahl, irgendwie, dass da mit deinem Körper eine Veränderung passiert und dass du da anfängst, deine Sexualität zu entdecken. Und ganz oft ist es ja dann auch so, dass das Thema Selbstbefriedigung und Pornografie da eine große Rolle spielen, wo dann schon diese Vorstellung von Sexualität völlig in den Köpfen der jungen Leute dann einfach völlig verändert wird. Also gerade, weil es ja auch mittlerweile so einfach ist, der Zugang dazu. Ich meine, keine Ahnung, früher gab es vielleicht irgendwelche Heftchen und Bildchen oder sowas. Das ist ja was anderes, als es heute gibt, wo du einfach nur ein Wort, ein Schlagwort eingibst und sofort kriegst du da 10 Pornos angezeigt. Und die Vorstellung, die dadurch den Leuten suggeriert wird, wie Sex sein soll, ist ja einfach schon, dass es nichts mit irgendwie Beziehung und Liebe zu tun hat, sondern dass es einfach nur noch Lust und nicht mal mehr was mit Hingabe zu tun hat, sondern einfach nur noch Befriedigung ist.
Ja, und ist auch natürlich sehr männerdominiert, ja. Also sprich auf den Mann zugeschnitten, auf die männliche Sexualität, also nicht auf die wahre männliche Sexualität, aber auf das, was befriedigend nicht im Innersten befriedigend, sondern im äußerlichen sexuellen befriedigend ist.
Ja, und auch irgendwie immer mit Gewalt. Ich finde auch immer viel sehr, also es ist sehr, ein bisschen gewalttätig nicht, aber es ist irgendwie sehr dominierend. Oder also,
ja.
Oder ja, schon so ein, ja, so ein bisschen.
Es ist halt oberflächlich.
Ja.
Ich glaube, oberflächlich trifft es, weil egal wer von wem was will, wenn es oberflächlich ist, also wenn es quasi einfach nur so, ja, ich befriedige mich jetzt, dann ist es immer, immer gewalttätig in gewisser Weise, weil ich hole mir etwas, was mir eigentlich nicht zusteht. Eigentlich müsste ich mich hingeben und der andere sich hingeben und in dieser Hingabe findet man sich gegenseitig. Das ist natürlich schwierig, aber jetzt nochmal kurz zum Thema sich selbst finden und seine eigene Sexualität finden und erkennen und erfahren. Man muss das sagen, Jesus redet nicht so viel über dieses Thema Sexualität, ne? Für ihn ist klar, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen, die Ehe und so weiter. Und man, da gehört die Sexualität hin. Das läuft im Subtext ganz selbstverständlich mit. Darüber ist nicht zu viel zu diskutieren und das tut er auch nicht. Aber er vermeidet natürlich überhaupt dieses Thema Sexualität, um das irgendwie. Er sagt, okay, wenn du eine Frau nur lüstern anschaust, dann musst du dann besser dein Auge rausreißen. Ja, da werden wir alle schon ohne Augen rumlaufen, wir Männer. Und wir werden alle schon in der Hölle. Ja, der sagt schon, also pass auf. Da ist was ganz groß Gefährliches drin, aber er stellt es jetzt an in die Ecke, der Hochmut, Stolz und so weiter sind viel schlimmere Sünden. Ja? Aber, und jetzt kommt das Aber, das sind diese zwei Extreme, die zu vermeiden sind. Einerseits gibt es natürlich die Gefahr, im Glauben skrupulös zu werden. Oh Gott, jetzt habe ich, ja?
Ja,
auch als Jugendlicher quasi, na, ich muss ja glauben, und oh, das ist eine schlimme Sünde, das ist eine Todsünde, Selbstbefriedigung, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann den Priester beichten, Schweißausbruch schon, ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich höre ja viele Beichten und es ist echt schon oft so, dass junge Leute kommen und du merkst, jetzt fangen sie das Stottern an und du würdest am liebsten nur sagen, hey, entspann dich, kenne ich, ist jetzt, du brauchst jetzt nicht peinlich sein, aber ist halt so, ja.
Natürlich.
Aber diese Gefahr, skrupulös zu werden, ist da, ja. Gerade dann im Beichtkontext. Aber die Gefahr aktuell, die noch viel größer ist, ist, dass man es als normal da sieht. Weil es ist nicht normal, sich selbst zu befriedigen. Das ist nicht, muss man aufpassen. Es ist normal in der Soziologie, also quasi, dass man sagt, okay, man lernt seine Sexualität kennen, aber es ist nicht die normale Form der Sexualität. Wenn du dir auf dein Leben lang quasi nur dich mit dich selbst beschäftigst und um dich selber rumdrehst, es ist nicht gut. Das meine ich. Also, ja. Das ist dieser ganz schmale Grat. Es ist absolut normal, dass man seine Sexualität kennenlernt. Es ist absolut normal, dass man ein sexuelles Wesen ist auch. Ja? Aber das heißt nicht, dass man sagen soll, nur weil man da in der Pubertät sich so halt kennenlernt, dass das die normale Form der Sexualität ist. Weil es ist Selbstbefriedigung. Du drehst um dich selber. Du, das ist wie wenn du dich sagst, okay, es ist absolut normal, dass ich mich immer nur selber streiche. Und nie von irgendwelchen Leuten auch mal, ich meine, da würde man doch selber sagen, bitte. Ne? Und das ist nicht die normale Form der Zuwendung, sich selbst zu streicheln.
Ja, und weißt das du, ist ja auch nicht die, also das ist ja auch nicht das, wo es hin soll. Also genau. Es soll ja eigentlich, Ziel soll ja die Kirsche auf der Sahne sein und nicht, dass du dich nur befriedigst. Also nur Befriedigung ist ein Teil davon, ja, aber nicht das worum es geht. Das ist ja eigentlich drei Komponenten. Einmal soll es die Kirsche auf der Sahne in der Ehe sein, es soll fruchtbar sein und es soll auch schon ja auch eine Lustbefriedigung sein, genau. Aber das sollte jetzt nicht das sein, was 90% dessen, warum ich es überhaupt mache, einnimmt.
Genau.
Und das ist es ja aber gerade oft so. Also es ist ja gerade oft wirklich einfach so, dass es nur darum geht, entweder deine Lust zu befriedigen oder, das ist ja manchmal auch in vielen Familien vielleicht ein Problem, dass es gar nicht mehr darum geht, sondern dass es nur noch darum geht, um Kinder zu haben. Also das ist ja, vielen geht es ja so, dass sie keine Kinder bekommen können, weil irgendwie das nicht klappt. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, wo die haben wirklich jahrelang versucht und es hat einfach nicht geklappt. Und die hat dann gesagt, wir machen das eigentlich nur noch nach Kalender. Da ist keine Lust mehr, keine Liebe mehr dabei. Also schon, die lieben sich schon, die wollen ja ein Kind zusammen. Aber es ist nur noch, der Sex ist nur noch dafür da, weil wir endlich ein Kind haben wollen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also es muss halt alles dreist zusammenspielen, dass es überhaupt Sinn macht. Und nicht nur eine dieser Komponenten darf zu viel Raum einnehmen.
Genau, es braucht diese Ausgewogenheit.
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir wieder hin als Kirche, einfach die Schönheit dessen, was wir haben, zu verkünden. Ja? Weil nochmal, also nicht skrupulös einerseits, aber auch nicht schönreden, dass Selbstbefriedigung normale Sexualität ist. Ja, es ist
ja, oder dass es dir irgendwas bringt. Also ganz oft, wenn manchmal haben wir schon Kommentare unter irgendwelchen Beiträgen gehabt, wo denn tatsächlich runterkommentiert wird, ja, macht es euch lieber selbst. Na hä? Nee. Also ja, lern deinen Körper kennen, okay. Bis zu einem gewissen Grad ist das in der Entwicklungspsychologie auch alles normal, aber irgendwann solltest du da hinkommen an den Punkt, du kennst deinen Körper und du hast einen Partner oder Partnerin und mit der lernst du dann normale Sexualität leben. Und klar gibt es ja auch viele Frauen oder Männer, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und wo vielleicht das alles nicht so normal läuft. Und auch da muss man ja versuchen, irgendwie entweder durch von außen Hilfe oder auch mit dem Partner zusammen, das in eine Normalität zu lernen dabei.
Ja, und es gibt halt auch einfach die Beichte. Also muss man auch sagen, ich meine, wenn wir jetzt schon bei der Sexualität als Sprache sind, ich meine, das ist halt das Problem mit der Sexualität, weil es so intim ist. Problem, das ist auch das Gute. Aber niemand wird von uns auf die Idee kommen, oh Gott, meine Sprache ist schlecht, weil ich gebeichtet habe, dass ich gelogen habe und dass ich jemanden damit verletzt habe oder dass ich mit mir selber gesprochen habe. Dass ich mich nur um mich selber gedreht habe, egoistisch. Niemand würde auf die Idee kommen, das zu sagen, weil der Sexualität, weil es halt so intim ist und weil wir auch...
Weil es irgendwie immer alles peinlich ist. Alles, ja, was sich darum dreht, genau. Ist irgendwie peinlich. Und irgendwie immer, man hat so im Hinterkopf, es ist ja alles ein bisschen schmutzig und peinlich und irgendwie komisch.
Ja, aber ich glaube, dahinter steckt einerseits natürlich der Teufel, der uns einredet, dass es schmutzig ist, aber andererseits natürlich auch die tiefe Erfahrung, die jeder macht, jeder von uns, dass in der Sexualität etwas Gebrochenes ist. Also ich glaube, dass diese Erfahrung macht jeder, egal wie er aufgewachsen ist, egal ob er schlimme Erfahrungen gemacht hat oder nicht, egal ob es ihm gut geht oder nicht, wir merken alle, da ist auch was Krummes dabei. Ja? Und dann kommt halt, glaube ich, bei Männern noch mal viel mehr als bei Frauen noch das Thema zurück, dass man manchmal Dinge denkt und sich Sachen wünscht, von denen man weiß, dass sie nicht gut sind. Mhm. Und ich glaube, ich habe das mal hier schon im Podcast gesagt, dass dieser eine Männerseelsorger, der Andreas Boppert, eben Männer gefragt hat beim Einkehrtag, 300 Männer, hast du dir schon mal Sachen gewünscht, die du nicht hier auf dieser Leinwand sehen möchtest? Das, ja, 90% oder 99% gesagt, ja. Dann hast du, würdest du unglaublich beschämt sein, wenn die um dich herum wüssten, was du in diesen Themen schon manchmal gedacht und auch über 90% ja gesagt. Und dann noch zum Schluss halt, denkst du, dass du schlimmer bist, was diese Sachen anbelangen als andere? Haben auch 90% gesagt, ja. Also der Punkt ist der, ich glaube, es wird dann krumm, wenn wir skrupulös werden, es versuchen, unterm Teppich zu kehren und es nicht zugestehen. Oder es wird dann krumm, wenn wir sagen, nee, ist alles gut. Und das sagt unsere Gesellschaft aktuell. Wir sind von skrupulöser Pietismus im 19. Jahrhundert, oh Gott, meine Güte, gekommen zu, du kannst alles machen. Mach alles,
ist gar nicht
aber
schlimm.
Und achte ein Nein des anderen. So funktioniert es ja nicht. Nee. Und der Sexualität in die Ehe gehört, war auch immer ein Schutz für die Frau. War immer auch ein Schutz für die Frau. Ne? Muss man schon sagen, weil die Frau halt oft in den Kulturen einfach das Wesen ist, das unter Promiskuität und einfach mehr leidet als der Mann.
Ja. Ja.
Ich glaube, es werden mehr Frauen, das Nein von Frauen in unserer Gesellschaft, gerade in dieser Tinder-Gesellschaft, nicht geachtet, als wir denken. Also mir kommt es in der Seelsorge so vor. Ja,
ja. Ja. Ist ja, ja oft, also ich glaube, statistisch ist man da auf jeden Fall auch sicher, dass man da Übergriffigkeit und sowas eher bei Frauen findet. Also Frauen mehr Übergriffe erfahren als Männer. Obwohl es da, glaube ich, eine große Dunkelzahl gibt, weil ich glaube, viele Männer sich das gar nicht trauen und sich wenig dagegen wehren können. Wie schon am Anfang, dass du kannst als Mann das nicht so kontrollieren. Also selbst wenn du da vielleicht eigentlich bei Nein warst, du bist als Mann schneller geneigt, zu einem Ja zu kommen als die Frau. Also
ja, da käme ich nicht aus.
Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist da einfach irgendwie
Übergriff. Ist auch blöd, in diesem Podcast jetzt immer einen Werbeblock einzuschalten, ne? Für die neuen. Alles schmeckt besser aus der Mönchstasse. Das ist immer so unpassend bei diesem Thema.
Finster? Verstehe ich jetzt gar nicht.
Neue Tassen via monastica.com.
Ja.
Ihr Lieben, aber nochmal zurück zu dem Thema kein Sex vor der Ehe. Was natürlich das Nächste ist, was mir auch oft vorkommt, ist halt natürlich, das sind jetzt junge Paare, die sagen, ja, wir lieben uns doch.
Ja.
Warum dürfen wir jetzt nicht miteinander? Wir heiraten doch eh in 2 Jahren. Auch da ist halt immer noch dasselbe Argument. Warum nicht einfach jetzt heiraten? Da ist meistens so, ja, aber dann das aber und die Feier ja und hier und hin und könnte und hätte, könnte, wollte, Organisation. Wir sind natürlich schon zu dem Punkt gekommen, dass man natürlich sagt, früher war auch so, es prüfe, wer sich ewig bindet und heute ist es prüfe sich ewig, wer sich bindet.
Und viele heiraten ja auch gar nicht mehr. Also es gibt ja ganz viele Paare selbst, also ich war ja auch, wir sind seit 12 Jahren zusammen und haben erst vor 2 Jahren geheiratet. Weil, ja, gab irgendwie keine Notwendigkeit. Also wenn man im Kopf nicht drin hat, kein Sex vor der Ehe, meistens ist das Ding ja eh gelaufen, bevor du dich überhaupt mit deinem Partner, mit dem du verheiratet bist, bindest, dann ist das Ding ja eh schon durch. Und dann hast du ja auch gar nicht diesen Druck. Also du hast heute keinen Druck mehr zu sagen, oh, ich muss unbedingt heiraten. Außer du lebst keinen Sex vor der Ehe. Dann hast du irgendwie diesen Druck. Aber dann fragst du dich wahrscheinlich auch ganz lange, ja, heirate ich jetzt nur, weil ich das jetzt unbedingt will? Würde ich auch heiraten, wenn das jetzt schon Teil unserer Beziehung wäre? Und das hinterfragt man, glaube ich, auch. Weil ich glaube, viele junge Männer, also nicht nur junge Männer, also generell viele Paare, was du gesagt hast, haben halt Angst, diesen Schritt zu gehen, weil er ist halt endgültig eigentlich. Wenn ich das Verständnis von Ehe und wenn ich das wirklich habe, dann ist dieser Schritt endgültig, dann ist der ohne Umkehr. Dann musst du durchziehen und die Angst ist, glaube ich, in den Köpfen halt riesengroß, weil solange ich nicht verheiratet bin, kann ich auch losgehen. So, ne? Aber Ehe ist dann schon nochmal, also auch rein, selbst wenn man es nicht als Sakrament sieht, ist es ja auch ein behördlicher Aufwand, der dich an den Menschen bindet. Oder ein verwaltungsmäßiger Aufwand.
Ja, und finanziell
Aufwand.
Auch, weil
also
du musst
generell,
dann
du
mitgehangen,
gebunden,
mitgefangen.
Genau.
Oder die Kinder.
Alles. Also du hast, egal, ob du es als Sakrament siehst oder ob du es einfach nur als, wir sind jetzt normal verheiratet, im Standesamt, du bist aneinander gebunden, du kommst nicht mehr so aus der Nummer raus. Mhm. Und das ist ja was, was viele, weil du willst ja frei sein und du willst ja Fähnchen im Wind sein.
Ja, aber frei ist und ja, ich glaube, das ist ja die große, das die ist große
das,
Punkt.
Genau, das ist das falsche Denken.
Ja, und Freiheit bedeutet ja gerade die Freiheit, sich zu binden.
Und auch sich zu entscheiden dazu. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil von Freiheit, wenn man diese Entscheidung nicht trifft. Weil du eigentlich, du bist ja frei, die Entscheidung zu treffen, du hast nur Angst. Du hast Angst, die Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht Freiheit, sondern Angst.
Genau, und was dahinter steckt, und das ist natürlich, das ist natürlich, ja. Ich sag's ungern, aber es war schlau.
Ja, kann man übrigens kaufen.
Tasse. Wir müssen jetzt für den, die den Podcast hören, immer sagen, so hinten ist so eine Autoskription, Linda trinkt jetzt aus der Tasse, aus einer wunderschönen Tasse.
Wunderschönen, weiß-roten, im Osten
diese Tasse kann man kaufen vom Podcast. Könnt ihr daheim auch Podcast machen mit eurem Ehemann, Ehepaar.
Genau,
naja, aber noch zu dem Thema Bindung, weil ich glaube, das ist das Krasse an Sexualität, es bindet, bindet. Nachweislich, also die Plastizität des Gehirns besagt ja auch, dass du quasi das, was du konsumierst, auch an Bildern, das brennt sich in deinem Kopf ein. Das, was du an Bindungen eingehst mit Menschen, bindet dich an diese Menschen. Seelisch, geistig, körperlich. Ja? Also es ist im Organismus der Frau ja auch biologisch zu erfahren, wenn sie mit jemandem geschlafen hat. Ne? Aber der Punkt ist, es bindet und diese Bindungen können wunderbar sein. Also diese Bindungshormone nutzen ja Frauen auch manchmal in den Beziehungen, um Bindungen herzustellen oder Bindungen zu ermöglichen oder was auch immer. Aber das hat natürlich eine unglaublich große Bindungskraft. Ne? Ich habe so oft Bindung gesagt wie noch nie. und das aber, und jetzt kommt das große Aber, Bindungen, die du zusammen, also wenn du auf jeden Fall zusammenschweißt und es wieder auseinanderreißt, bleiben Verletzungen und die bleiben immer. Und die sind größer. Also wenn du jetzt jemanden triffst hier draußen und den umarmst und dann sagt er am nächsten Tag, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, sagst du, ja, so what? Wenn du denjenigen schon mal mit dem Händchen halten durchs Dorf gegangen bist, ist schon was anderes. Es ist jetzt noch vielleicht lächerlich. Wenn du mit dem ein Jahr verbracht hast und ihn ein paar Mal geküsst hast, ist es was anderes. Wenn derjenige, aber wenn du mit dem geschlafen hast, und es geht auseinander, diese Intimität, die ist einfach ein Faktum. Und die reißt Wunden, wenn die auseinandergerissen wird. Aber nochmal, diese Wunden kann Gott heilen. Ja. Und da ist dann eher das Problem, dass die in unserem Hirn nicht heilen. Das ist so, wie wenn du gesündigt hast. Es ist ganz schwer, sich selbst zu vergeben. Ja, es ist ganz schwer, sich selbst zu vergeben. Und so ist für viele Frauen ganz schwer, wirklich zu erkennen, dass Gott heilt. Dass Gott, es ist schon da. Es ist schon da. Ich bin schon rein heilig in seinen Augen, wenn ich es gebeichtet habe. Ja, und dass diese Heilung funktioniert, aber dass sie dann auch bei uns ankommt, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Tun, das dauert einfach lang. Ja? Aber ohne diese Sachen schlecht zu reden, muss man dieser Generation einfach auch entgegenrufen, passt auf. Ja? Braucht nicht hypervorsichtig sein. Es gibt immer auch die Beichte, aber passt auf, weil du kannst auch Perlen vor die Säue werfen. Ja? Du kannst sie auch Unterwert verkaufen. Und das ist halt auch das, was ich den Mädels immer sage. Bitte, hey Leute, ich war auch mal jung, damals. Bitte werdet nicht skrupulös. Aber bitte achtet auf eure Würde. Achtet auf eure Würde. Weil Frauen wollen begehrt sein. Ja, Frauen wollen auch gesehen werden, wollen auch angeschaut werden. Aber frag dich, wie willst du angesehen werden? Wie willst du dich kleiden und wen ziehst du damit an? Ja, das ist noch keine Ausrede. Dass kein Mann hat ein Recht zu irgendwas. Ja, aber dennoch ist es, glaube ich, für Frauen, ich sage mal das Beispiel, schau, wenn du jetzt mit einem Minirock daheim bei deinem Geburtstag deines 60-jährigen Opas rumläufst und die Männer schauen, findest du das eher abschreckend. Ja, sei dir bewusst, dass wenn du draußen rum bist, dass das genau das passiert. Du bist nicht verantwortlich für diese Blicke, aber sei dir einfach bewusst, dass du was auslöst. Nochmal, da geht es nicht um irgendwie Bodyshaming oder irgendjemand ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern sei dir einfach bewusst, finde deinen Weg zwischen Unterwert verkaufen und Skrupulosität. Finde den Weg der Würde für dich. Und das ist bei manchen ein bisschen freizügiger und bei manchen ist es halt der bodenlange Rock. Ja, bitte. Aber sei dir einfach dessen bewusst. Ja, und das ist, glaube ich, das, was die Kirche eigentlich möchte. Die Kirche möchte unsere Würde beschützen. Und würdelos ist einerseits alles zu machen und andererseits aber auch Skrupulosität ist auch würdelos. Weil Gott möchte freie Kinder Gottes und nicht skrupulöse Würmer.
Ja.
Ja, war ein schlauer Schluss.
Schon eigentlich. Auch ein bisschen, ja.
Tot geredet.
Ja, zu viel Bindung und ja. Skrupulosität und was auch immer.
Ja. Für dich Skrupulosität, das sage ich gleich noch zweimal, ja.
Ja, sag's noch. Ja. Mach noch mal zweimal ganz schnell. Aber vielleicht noch zum Ende, wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich jetzt, also das Kind ist in den Brunnen gefallen, Sex vor der Ehe, der Drops ist gelutscht, bei ganz vielen. Aber wie kann man denn die Gesellschaft in diese Richtung bringen? Also wie kann ich dann meine Kinder erziehen mit Würde, dass die checken, Leute, das ist was, was in eine Beziehung und in eine Ehe gehört. Also ja, wie lebe ich denen das vor?
Ich Botschaften. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, mit Kindern ehrlich zu sein. Du darfst, du sollst, du musst, bringt insofern nicht viel, wenn du nicht sagst, wenn du es nicht vorlebst.
Und es muss ja bei dir als Eltern erstmal ankommen, dass das eigentlich das Ding ist, dass es darum geht.
Und genau, und ich meine, natürlich kann ich auch mit Kindern drüber reden und sagen, wenn sie irgendwo auf Partys gehen, sagen wir, pass mal auf, ich sag dir, ich glaube, dass da vielleicht die Mutter oder der Vater jeweils dann fürs eigene Geschlecht dann zuständig sind, keine Ahnung, ich weiß es nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, aber einfach halt zu sagen, also so würde ich machen, keine Ahnung, ich habe ja keine Kinder, ja. Auch wenn man es dem Priester immer nachsagt. Also ich würde zu meinem Sohn, wenn es ein Sohn wäre. Bei Mädels weiß ich ja nicht, wenn sie das von mir hören wollen würden, da würde ich erst sagen.
Geh zu Mama.
Nein, da würde ich, weil wenn ich jetzt als Mann sage, pass auf, Mädel, verkauf dich nicht unter Würde, das würde ich schon sagen. Aber jetzt zu erklären, was da passiert und wie das ist und was auch immer, das ist, da kann ich mich vielleicht zu wenig reinfühlen. Aber ich würde schon sagen, wenn ich jetzt eine Tochter hätte, würde ich schon sagen, pass auf, Mädel, ich sag dir, weil ich dich lieb habe, ja, fall, ich würde vielleicht sagen, dass meine Jugend ein bisschen naiv ist, dass Frauen eher tendieren, sich, wenn der erste schöne Prinz kommt, dann sich das Blaue vom Himmel versprechen zu lassen. Da würde ich schon sagen, pass auf, es ist nicht alles so blau, wie es ausschaut. Es ist auch manchmal, wie bei der Truman Show, angekleistert oder eine Fassade. Glaub nicht allem. Ich würde aber auch nicht anfangen, das ihnen madig zu reden. Ich würde sagen, pass auf, pass wirklich auf. Pass auf und sei einfach vorsichtig und du hast eine unglaublich große Würde und ein unglaublich großes Geschenk in dieser Sexualität bekommen und das ist unglaublich schön und unglaublich, unglaublich wundervoll, aber pass auf, dass du das nicht, das ist unglaublich zärtlich, ist unglaublich, unglaublich filigran, ja, also es ist wie eine das ist kitschig, ne? Aber es ist wie eine wunderschöne Blume, du kannst natürlich mit der unglaublich viel, viel erreichen, aber auch viel kaputt machen, wenn du die falsch anpackst. Und diese Filigranität einfach nochmal. Und zu Jungs würde ich schon auch eher sagen, pass mal auf. Also du, ich will, dass du ein Mann wirst und ein Mann behandelt Frauen anständig. Ja, und ein Mann nutzt niemanden aus und ein Mann geht mit seiner Sexualität so um, dass er die Verantwortung trägt. Ich glaube, ein Mann ohne Verantwortung ist kein Mann. Und wenn du jetzt da irgendjemanden in dein Bett ziehst, ja, wo du nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, dann ist das falsch. Dann bringt dich das vom wahren Größe, vom Mannsein weg, ja, und macht dich nicht zu dem, wozu du fähig bist und was dein Potenzial ist. Mannwerdung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, dann übernimm die Verantwortung auch für deine Sexualität und schlaf nur mit der zukünftigen Frau deiner Kinder, ja, und nicht mit irgendjemand anders.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Beten wir noch zum Abschluss.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, ich danke dir für das Geschenk der Sexualität. Ich bitte dich für uns alle, dass wir Heilung erfahren. Ich bitte dich, dass wir nicht skrupulös werden, aber auch nicht einfach uns irgendwo hineinstürzen, sondern dass wir einfach deine Liebe finden dort, deine Hingabe und deine Güte. So segne uns der allmächtige Gott, der uns liebt, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gott liebt euch. Alles schmeckt besser aus der neuen Podcast-Tasse. Im Osten was Neues steht drauf. Und hier, schönes Logo. Kauft ein, freut sich Pater Konrad, der Geschäftsführer der viamonastica.com. Gott liebt euch. Ich habe gar nichts mehr drin, aber ich trinke trotzdem. Gott liebt euch. Das ist wichtig. Das gibt's kostenlos.